Willkommen im Literaturhaus Stuttgart. Ich bin Katharina Borchert und ich freue mich auf einen Abend, der uns nach Rom führt und von dort aus auch nach Odessa und an die bulgarische Schwarzmeerküste, an den sogenannten Goldstrand. Die Autorin Katharina Polladjan wird uns an all diese Orte begleiten. Katharina Polladjan erhält dieses Jahr übrigens den großen Preis des Deutschen Literaturfonds für ihr Gesamtwerk unter besonderer Berücksichtigung des Romans Goldstrand. Das ist eine enorme Auszeichnung. Applaus. Ihre Romane sind Schatzkästchen, schreibt die Jury, und weiter an einer Figur oder einem Gebäude, einem einzelnen erzählten Tag oder einer therapeutisch aufgearbeiteten Lebensgeschichte kann die 1971 in Moskau geborene Katharina Polladjan die Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts in all ihrer Ambiguität aufblättern. Das hat die Jury gut gesagt, finde ich, und besonders schön, dass sie den Roman Goldstrand auch so hervorhebt. Um diesen Roman, diesen Rom-Roman, soll es heute Abend gehen und auch um einen Rom-Film, den Sie gemacht haben. Katharina Polladjan, zum großen Preis ein großer Glückwunsch und herzlich willkommen in Stuttgart.
Vielen Dank.
Ja, Frau Polladjan, das ist ein fetter, es ist auch ein hochdotierter Preis. Mögen Sie das, so einen Preis zu bekommen, oder wissen Sie dann so auf der großen Bühne nicht so recht wohin mit sich? Wie ist das, wenn Sie ausgezeichnet werden?
Das ist ja der erste Preis, den ich bekomme, der so hochdotiert ist. Insofern, die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht, aber ich habe nichts dagegen. Ich freue mich darauf.
Ja, sehr gut. Sie bekommen den Preis in Berlin, also man könnte sagen zu Hause. Sie wohnen in Berlin. Sie wurden aber in Moskau geboren, haben wir schon gehört. Sie sind als Kind zusammen mit ihren Eltern zuerst nach Italien gekommen und dann nach Deutschland. Nennen Sie Berlin Ihr Zuhause?
Ja, ich glaube mittlerweile schon. Ich glaube, ich bin da zu Hause, wo ich gerade bin, habe ich festgestellt. Ich bin so oft umgezogen in meinem Leben und ich habe so oft die Schule gewechselt als Kind. Ich habe so einen Kreis geschlossen. Wir sind 77 aus der Sowjetunion weggegangen und haben erst mal ein Jahr in Rom gelebt und danach in Berlin. Also ich war 2 Jahre im Aufnahmelager Marienfelde und dann bin ich wieder weggegangen aus Berlin und jetzt vor einigen Jahren wieder zurückgekehrt. Also insofern schließt sich gerade der Kreis. Und ich frage mich, ob ich da jetzt bleibe. Mal sehen. Aber ich glaube, ja. Das ist mein Zuhause.
Ja. Sie sind zuerst mit ihren Eltern damals 1977 nach Rom gekommen, nach Ostia, um genau zu sein, waren sie eine kleine Weile in Italien. Sie haben kürzlich auch eine andere schöne Auszeichnung bekommen, nämlich ein Schreibstipendium für die Villa Massimo. Die ist ja in Rom und da waren sie 10 Monate lang. Es war ein Stipendium, das direkt Früchte getragen hat. Ihr fünfter Roman Goldstrand spielt zum großen Teil in Rom. Darauf kommen wir gleich noch. Wie haben Sie die Zeit dort verbracht? Was haben Sie dort getrieben in Rom? Geschrieben, produziert, herumspaziert?
Ich glaube, ich bin die meiste Zeit herumspaziert. Ich habe sehr viel Zeit in Kirchen verbracht und ich bin vor allem gerne nachts spaziert, weil da nicht so viele Leute unterwegs sind. Ich bin flaniert und ich habe auch ein bisschen immer das abseitige Rom gesucht. Ich habe versucht, mich zu erinnern an die Zeit, die ich als Kind dort verbracht habe. Ich habe gemerkt, ich kann mich kaum erinnern. Ja, ich habe natürlich auch die Zeit wahnsinnig genossen. Also das Essen ist gut. Es ist alles schön. Die Menschen sind freundlich. Wobei Rom auch eine Falle sein kann. Marguerite Duras hat das mal ganz schön gesagt, dass man von Rom auch so überwältigt wird. Also man schaut sich das an und plötzlich schnappt die Falle zu. Ja, weil man dann irgendwie plötzlich auch mit dem Imperialismus und auch der Religion und der Gewalt auch in dieser Stadt plötzlich konfrontiert wird. Und diese Stadt, die so gefangen ist in der Dialektik von Ewigkeit und Endlichkeit, ist auch manchmal auch eine Zumutung, wenn man sich so klein vorkommt, wenn man so zwischen diesen alten Steinen spaziert. Und überall weht einen ein bisschen die Ewigkeit an, beziehungsweise der Tod. Also das klingt jetzt alles etwas tragisch, Eigentlich habe ich die Zeit wahnsinnig genossen. Ich war mit meinem Mann dort und mit meinem Sohn, der war 15 in der Zeit. Für ihn war das, glaube ich, keine gute Zeit. Er hat seine Freunde vermisst. Ja, das war schon schön.
Sie haben als erstes Russisch gelernt, weil Ihre Eltern Russisch sprechen. Russisch ist Ihre Muttersprache. Und dann haben Sie Italienisch gelernt.
Kurz. Meine Eltern behaupten, aber ich bin nicht sicher, ob das stimmt, dass ich sehr gut Italienisch gesprochen habe als Kind. Ich kann mich daran nicht erinnern. Und als ich jetzt nach Rom gegangen bin, ich habe kein Wort gesprochen. Das ist interessant, was der Kopf macht. Ja, ich habe alles wieder vergessen.
Und verstanden? Manchmal hat man ja doch noch dieses passive Vermögen.
Ich glaube, ich habe die Sprache auf emotionaler Ebene begriffen. Also ich habe die Worte nicht verstanden, aber ich habe dann angefangen, Unterricht zu nehmen. Und ehrlich gesagt ist mir das schwer gefallen, die Sprache zu lernen. Vielleicht habe ich damals, als ich Deutsch gelernt habe, so viel Energie darauf verwendet, die Sprache zu lernen, dass ich plötzlich fast gar keine Kapazitäten mehr hatte für eine andere Sprache. Was ich sehr schade finde, weil, naja, Italienisch ist ja sehr, sehr schön.
Wie kam das eigentlich, dass Sie mit Ihren Eltern aus der Sowjetunion ausgereist sind und dann just in Ostia gelandet sind? Warum da? Warum nicht woanders? War das ein Plan?
Ein großer Plan, ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, das war ja 1977 in der Brezhnev-Ära. Und mein Vater ist bildender Künstler. Und in dieser Zeit sind viele Künstler gebeten worden zu gehen. Und mein Vater hat regimekritische Kunst gemacht und war dann in einer Gruppe von, ich glaube, das waren 14 oder 15 Künstler, die dann das Glück hatten, auszureisen. Einerseits, andererseits hatten wir ein jüdisches Visum. Und warum wir dann am Ende in Ostia gelandet sind, das gehört zu den großen Geheimnissen in meiner Familie. Ich weiß es nicht. Also meine Eltern neigen dazu, immer was anderes zu sagen. Also mein Vater erzählt die Geschichte so und meine Mutter so. Und irgendwo in der Mitte ist wahrscheinlich die Wahrheit. Und da ich mich nicht erinnere, kann ich nicht sagen, warum es Ostia war. Vielleicht war ich gar nicht in Ostia.
Aber Sie haben sich ja bewusst für dieses Stipendium auch beworben. Das heißt, Sie wollten irgendwie zurück und irgendwie noch mal gucken?
Nein, das war jetzt nicht der Grund. Ich glaube, ich wollte natürlich einfach auch ein Jahr in dieser wunderbaren, wunderschönen Villa Massimo verbringen, um auch mal durchzuatmen.
Als Sie da in Rom waren, in der Villa Massimo, da haben Sie zusammen mit Ihrem Mann Henning Fritsch einen Rom-Film gemacht. Sie haben vielleicht für das Buch recherchiert oder an dem Buch gearbeitet, über das Buch nachgedacht, aber Sie haben auch diesen Film gemacht. Der Film ist ungefähr 20 Minuten lang, stimmt das so? Ich habe es nur so geschätzt. Er heißt Ancora un dialogo di Roma. Ich kann das eher leider nicht so gut rollen. Das heißt, noch ein Dialog über Rom, also noch ein Dialog über Rom. Der wird noch bis zum 9. November, das ist nicht mehr sehr lang, im neuen Berliner Kunstverein gezeigt. Das ist in Berlin-Mitte. Das ist nicht lang, aber immerhin kostenlos. Also wer Lust hat und Zeit hat und noch dort ist, kann ihn dort sehen. In diesem Film zeigen Sie Szenen aus Rom und Sie erzählen dazu von Ihren Rom- und Ihren Ostia-Erinnerungen als Kind. Wie kamen Sie auf die Idee, so einen Film zu machen, auch so einen Erinnerungsfilm?
Ich habe Kunst studiert und habe mich dann nach dem Studium entschieden, nicht in die bildende Kunst zu gehen, sondern in die Literatur, also auch Theater und dann Literatur. Und als ich jetzt gefragt wurde vom Neuen Berliner Kunstverein, diesen Film zu machen, habe ich mich sehr gefreut, weil ich mich darauf gefreut habe, nochmal ein anderes Medium auszuprobieren. Und ich habe den Film Il Dialogo di Roma gesehen von Marguerite Duras aus dem Jahr 1983. Und das ist ein Film, der dauert eine Stunde und man hört eine Frau und einen Mann über die Ewigkeit sprechen und die Endlichkeit, aber auch die Verzweiflung in der Liebe. Und dieser Film hat mich beeindruckt. Also er hatte einen Pathos, den ich interessant fand, weil das gar nicht zeitgemäß war. Und ich habe überlegt, was würde mich denn interessieren, wenn ich einen Film machen würde über Rom. Und deswegen kam dann die Idee, dieses Ancora und Dialogo di Roma. Eigentlich ist das nicht nur ein Film über Rom, sondern es ist auch ein Dialog mit Duras. also Duras, die ich sowieso sehr verehre, auch in ihrer Literatur. Und wir haben versucht, in diesem Film den abseitigen Blick zu suchen in Rom. Also nicht ikonografische Bilder zu zeigen, sondern Seitenblicke. Und was wahnsinnig spannend war für mich, ist, wie der Text mit dem Bild zusammenkommt. Das war so schön, weil der Text sich mit einem Bild verändert. Und das war mir vorher nicht so klar, weil ich habe vorher noch nie einen Film gemacht. Das heißt, ich habe den Text geschrieben und dann im Schnitt mit den Bildern versucht zusammenzubringen. Und der Text verändert sich auf so eine absolute Weise, dass ich angefangen habe, immer mehr und mehr und mehr zu kürzen. Und was übrig geblieben ist, das sind Fragmente, also so Erinnerungsfragmente, die wie so ein nervöser Wind durch den Film gehen. Und eine unzuverlässige Ich-Erzählerin erzählt Fragmente aus der Kindheit.
Also diesen Rom-Film von Marguerite Duras und Dialogo di Roma, diesen Film kann jeder sich auf YouTube anschauen. Da ist er vorhanden, das ist ganz schön. Der zeigt im Grunde Bilder aus Rom, aus dem römischen Alltag, könnte man sagen. Es sind auch viele Kamerafahrten. Bei Ihnen ist das anders, da ist die Kamera statisch. Was sieht man? Man sieht zum Beispiel Straßenkreuzungen, man sieht Brücken, man sieht Baustellen, man sieht auch Palazzi, man sieht ein paar Statuen. Aber es sind keine glänzenden, strahlenden, touristisch irgendwie verwertbaren oder touristisch bekannten Bilder. Es ist kein strahlendes Rom, sondern es ist ein alltägliches, teils auch so ein bisschen verrottetes Rom, das man sieht. Es sind viele Nachtaufnahmen dabei und das ist bei Duras so und das ist bei Ihnen im Film auch so. Das ist ganz interessant. Ja, man sieht den direkten Bezug zum Film von Marguerite Duras. Bei Marguerite Duras sprechen ein Mann und eine Frau miteinander. Bei Ihnen sprechen nur Sie oder eine Stimme, die Ihrer vielleicht ähnelt. Mit wem führen Sie denn da den Dialog?
Ja, ich glaube, das Ich ist eine ziemlich wackelige Konstruktion. Ich hatte auch immer große Schwierigkeiten, Ich zu sagen, weil ich mich immer gefragt habe, was ist denn das eigentlich? Und in dem Moment, in dem man Ich sagt, manifestiert man auch etwas. Und davor habe ich mich ganz oft gefürchtet. Und deswegen denke ich, in dem Film spreche ich mit einer Version meines jüngeren Ichs. Vielleicht also mit mir als Kind. Ich fand diesen Dialog also mit mir selbst wirklich interessant, weil dieses jüngere Ich hat ganz interessante Dinge beobachtet, auf die ich jetzt heute nicht gekommen wäre.
Zum Beispiel?
Ach, das ist jetzt intim.
Deswegen frage ich.
Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich überlege. Ja, manchmal Erinnerungen, ich will da gar nicht so konkret werden, aber ich glaube, so Erinnerungen, die auch eine gewisse Gefahr bergen. Also manchmal hat man ja Erinnerungen an die eigene Kindheit und die sind nicht konkret, sondern sie sind diffus gefährlich. Also man ahnt, dass etwas geschehen ist, was einem Kind unangenehm ist. Aber das Kind kann das nicht benennen. Und was wir aber, glaube ich, unser ganzes Leben lang behalten, ist dieses diffuse Gefühl des Unbehagens. Und ich glaube, solche Art von Sätzen habe ich gesucht für den Film.
Sie erzählen oder Sie erinnern sich auch daran, dass Ihr Vater eigentlich nach Neuseeland wollte, weil er sagte, das ist maximal weit entfernt von der Sowjetunion. Mhm. Und Ihre Mutter wollte gerne nach New York, weil sie sagte, da ist man nie allein.
Das stimmt, glaube ich, ja.
Ja, und dann sind die in der Mitte geblieben irgendwo.
Ja, das hat sich dann so ergeben. Also interessant, wie so Lebensläufe manchmal sind. Weil ich mich natürlich frage, was wäre aus mir geworden, wären wir in Neuseeland gelandet oder was wäre aus mir geworden, wären wir in New York gelandet. Mein Vater hat eine Arbeit bekommen, er durfte eine Kirche restaurieren und deswegen sind wir nach Berlin gekommen, also Zufall.
Mhm. Sind Sie damals mit Ihrer Familie eigentlich auch per Schiff ausgereist? Denn das ist ja auch die Ausreiseform in Ihrem Roman, auf den wir gleich kommen.
Nein, leider nicht. Das wäre bestimmt sehr romantisch gewesen. Aber wir haben nur das Flugzeug genommen.
Ja, es ging schnell dann.
Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, wie lange fliegt man von Moskau nach Rom? Bestimmt nicht länger als 3 Stunden.
Vielleicht 4, 5, aber es ist auf jeden Fall ein schneller Lebenswechsel. von einer Welt in die andere.
Ja, das stimmt. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was bleibt. Also dieser Wechsel in eine andere Welt, das haben Sie schön gesagt. Ich glaube, ich bin immer noch dabei zu wechseln in verschiedene Welten.
Auch Ihr Roman Goldstrand, der beginnt mit einer Ausreise, per Schiff allerdings, denn es geht los in Odessa, also am Meer. Es ist eine Ausreise, es ist eigentlich eher eine Flucht. Auch von dort, also die da fliehen, werden sich an der bulgarischen Schwarzmeerküste am Ende ansiedeln. Aber auch von dort wird im Roman der Anker geworfen nach Rom und auch nach Berlin. Gibt es einen Erzählfaden. Der Roman setzt 1922 ein, also viel früher als Ihre Geschichte. Es ist definitiv nicht Ihre Geschichte. Aber es finden sich Spuren von Ihrer Geschichte in diesem Roman, oder? Motive vielleicht?
Also von meiner eigenen Biografie gar nicht. Was mich interessiert hat an Odessa auch, erstmal ist Odessa natürlich immer schon ein multinationaler und multikultureller Ort gewesen und auch immer ein Sehnsuchtsort. Und ich habe natürlich die Brücke geschlagen, auch zu heute, also 100 Jahre später. Damals sind mit den sogenannten Philosophenschiffen ganz viele Menschen, also Intellektuelle, ausgereist. Sie wurden vertrieben, sie sind vor den Bolschewiken geflohen. Es gibt von Trotzki dieses sehr berühmte Zitat: Wir haben keinen Grund gefunden, diese Menschen zu erschießen, deswegen mussten wir sie ausweisen. Und was passiert ist, ist eine absolute Aushöhlung natürlich. Und das ist jetzt in Russland genauso. Das Land ist ausgehöhlt. Und deswegen fand ich das interessant, diese Brücke auch zu heute zu schlagen. Und dann war Odessa auch in meiner Erinnerung, in meiner Kindheit, auch immer ein Sehnsuchtsort. Meine Mutter hat immer von Odessa gesprochen. Ich bin nie dort gewesen. Aber das ist ein bisschen so Odessa, der Sehnsuchtsort im Osten, und Rom als Sehnsuchtsort des Westens. Und ja.
Und da setzt der Roman ein, auch wenn er von dort gleich wieder losfährt im Grunde. Also wir sind nicht lange in Odessa und trotzdem ist es ein Anfangspunkt. Wir hören mal was aus dem Roman, und zwar den Anfang. Wir hören jetzt Eli sprechen, das ist der Erzähler in diesem Roman. Eli ist ein italienischer Filmregisseur, lebt heute in der Gegenwart des Romans 2022, also genau 100 Jahre nach dieser Flucht. Er ist schon 60 Jahre alt und er liegt bei seiner Therapeutin auf der Couch. Und er erzählt von einem Film, da sind wir wieder beim Film, einen Film, den er mal gedreht hat, ja, über seine Vorfahren, die vor den Bolschewiken geflohen sind, übers Schwarze Meer. Damit beginnt der Roman. Hören wir mal.
Also, es beginnt in Odessa am frühen Morgen eines Herbsttages des Jahres 1922. Eine junge Frau, ein Mann und ein kleiner Junge kommen die Potjomkische Treppe herunter. Der Junge geht an der Hand der Frau und nimmt jede Stufe mit einem Sprung, Schnitt. Wir sind an Deck eines Passagierdampfers. Die junge Frau löst sich von der Hand des Kindes, gibt dem Mann ein Zeichen und drängt durch die Menge zur Reling. Silbrig und ruhig ist das Meer, Möwen kreisen, Lichter blinken im Morgennebel. Auf der Reede liegen seriöse Dampfer, verständigen sich mit Leuchtsignalen. Die Kamera folgt der jungen Frau auf dem Schiff 80 Minuten lang. Der Tag vergeht und es wird Abend. In der Kabine wechselt die junge Frau auf dem Schiff einige Worte mit dem Mann, wünscht dem Jungen eine gute Nacht, geht dann in den Salon. Es wird gestritten, getrunken, geweint, gelacht. Die junge Frau tritt wieder hinaus. Auf dem Achterdeck ist sie allein, schaut auf den weißen Schaum des Kielwassers, dann in die Dunkelheit, wo die Lichter von Odessa längst verschwunden sind. Sie legt die Hände auf die Reling, schwingt ein Bein darüber, der Fuß findet Halt. Dann das andere Bein. Sie zögert. Sie springt. Das Stampfen der Dampfmaschine dröhnt, dumpfer noch als Augenblicke zuvor. Sie taucht auf. Das Dröhnen ist nun leiser, verschwindet dann ganz. Was bleibt, ist sanftes Plätschern. Das ist der Film. Das ist der ganze Film? Ich habe Preise dafür bekommen. Und haben Sie eine Erklärung, warum die junge Frau ins Wasser gesprungen ist? Eskapismus, würde ich sagen, aber das ist nur eine Vermutung. Und sie war Ihre Tante. Vera, ja. Ihr kleiner Bruder Felix erwachte am nächsten Morgen und verstand gar nicht, was vor sich ging. Passagiere und Mannschaft waren in Aufruhr. Und als Felix seinen Vater Lev nach der Schwester fragte, ließ der ihn einfach stehen, setzte die Suche nach Vera fort, vom Maschinenraum bis zur Messe. Dabei stand ihm das letzte Bild vor Augen, das er von seiner Tochter hatte, wie sie ihn lächelnd an der Schulter berührte und sagte, sie gehe nach oben an Deck. Es sei ihr in der Kabine zu stickig, sie brauche frische Luft. In Konstantinopel angelangt, bezogen Vater und Sohn eine schäbige Absteige. Stunde um Stunde brütete Lev über Seekarten. Er zog eine gerade Linie über das Schwarze Meer von Odessa nach Konstantinopel und markierte den Küstenbereich, der dieser Linie am nächsten lag. Er rechnete sich aus, dass dies die Gegend sein musste, die Vera nach einem Sprung ins Wasser am ehesten erreicht haben könnte. Sie wurde abends gegen 11 Uhr zuletzt gesehen, im Salon. Woher wissen Sie das? Das stelle ich mir so vor und ich habe recherchiert. In einem deutschen Baedeker-Reiseführer von 1905 werden für die 844 Seemeilen lange Passage von Odessa nach Konstantinopel rund 30 Stunden veranschlagt. Abfahrt von Odessa am Morgen. Nach 15 Stunden Fahrzeit um 11 Uhr am Abend wurde Vera noch einmal gesehen und die Hälfte der Strecke liegt ungefähr auf Höhe des markierten Bereichs, die Gegend um die Stadt Varna in Bulgarien. Dort wollte Lev seine Tochter suchen. Er würde seine Tochter finden und wenn sie tot wäre, würde er sie bestatten und an ihrem Grab um sie weinen. Dieser Plan ließ ihn weiteratmen, während er nächtelang schlaflos dalag, sein Sohn Felix an seine Seite geschmiegt und ringsum das Ächzen und Wimmern der anderen Exilierten in der Gemeinschaftsunterkunft. Viele hofften, bald zurückkehren zu können, denn der Irrsinn musste ja irgendwann ein Ende haben. Doch je mehr Zeit verstrich, je düsterer die Nachrichten waren, die aus der Heimat zu ihnen drangen, umso mehr schwand die Hoffnung. Wenn Lev sich über Karten beugte, saß Felix zu seinen Füßen und spielte mit kleinen Steinen. Am Abend vor der Abreise hatte er ein Stück Zuckerbrot geschenkt bekommen, das ihm über den Abschied von Haus und Freunden hatte hinweghelfen sollen. »Teilst du mit mir?« hatte Vera ihn gefragt. Felix aber hatte den Kopf geschüttelt, sich das ganze Zuckerbrot auf einmal in den Mund gestopft und sich daran verschluckt. »Das geschieht dir recht«, hatte Vera lachend gesagt, worauf Felix sie zur Hölle wünschte. Er stampfte mit dem Fuß und schrie »Piff, paff, hinfort mit dir, für immer!« Töricht wie Kinder sind, sah er nun die Schuld an Veras Verschwinden bei sich, konnte aber seine Seelenqual nicht mit dem Vater teilen. Zu groß war seine Angst, dass dieser ihn seinerseits zur Hölle schicken würde. Doch selbst wenn Felix versucht hätte, mit dem Vater zu sprechen, wäre er kaum zu ihm durchgedrungen. Denn die Suche nach seiner Tochter besetzte Levs Geist derart, dass sie wenig später wieder ein Schiff bestiegen, um von Konstantinopel nach Varna zu gelangen. Das Gepäck und den kümmerlichen Rest seiner Bibliothek hatte Lev an Landsleute verkauft und mit dem Erlös einen Beamten bestochen, der ihm und Felix auch ohne gültige Pässe einen Platz auf dem Dampfer verschafft hatte. Von Varna aus gingen sie zu Fuß weiter. Sie schliefen am Strand. Wenn es kalt wurde, machte Lev ein Feuer. Bis zum Winter würden sie eine Unterkunft finden. Bis zum Winter war es noch eine Ewigkeit. Wenn Felix an feuchten Herbstabenden über die Kälte klagte, fragte Lev, wie viele Jahrtausende schon leben Menschen in der Natur, mit der Natur? Wie viele Jahrtausende bedecken wir unsere Körper mit Häuten und Rinden? Darauf hatte Felix keine Antwort. Er fürchtete sich vor dem Vater, der vollständig verwandelt war. Lev reckte die Arme zum Himmel und rief, »Wer bin ich? Was bin ich geworden?« Felix betrachtete ihn und war still.
Dankeschön, Katharina Polladian. Das war der Anfang Ihres neuen Romans »Goldstrand«, der übrigens auch ganz aktuell auf Platz 1 der SWR-Bestenliste steht, im Monat Oktober. Ja, das ist eigentlich ein ziemlich komplexer Einstieg in so einen Roman, denn die Szenerie ist die, Eli liegt bei seiner Dottoressa auf der Couch, erzählt sowas wie seine Vorvergangenheit, also die Vergangenheit seiner, ja, die Geschichte seiner Familie väterlicherseits, allerdings so, wie er sie in einem Film aufgearbeitet hat. Der Vater, der mit seiner Tochter und seinem Sohn aus Odessa flieht, die Tochter, die da über Bord springt. Ich habe mich gefragt, ist das eigentlich wirklich so passiert oder ist das reine Fantasie von Eli? Kann man diesem Eli glauben, ihm und seinem Film?
Doch, ich glaube schon. Ja? Also ich glaube ihm. Ich glaube, manchmal ist die Wahrheit ja nicht so gut auszuhalten. Also manchmal ist es besser, sich eine Geschichte zu erfinden. Und er liegt auf der Couch seiner Dottoressa. Für mich war das immer eine Kunstfigur. Ich kann gar nicht sagen, dass das jetzt so eine authentische Therapeutin ist, sondern vielleicht ist sie sowas wie die, nicht der König, aber die Königin Shahyar. Also er erzählt, damit er nicht getötet wird. Er hat Angst vor dem Verschwinden, gleichzeitig hat er Angst zu sein. Und er könnte natürlich auch in die Tiefen seiner Verletzungen gehen, ja, und aus seiner Kindheit. Aber was er tut, ist, er erfindet sich lieber neu. Er erfindet sich eine Biografie. Also ich habe mir immer vorgestellt, dass er sein eigenes Leben vielleicht besser betrachten und aushalten kann, indem er sich einfach eine andere Biografie erfindet.
Also Sie sagen, man kann ihm gerade deshalb so gut glauben, weil er sich alles erfindet?
Na, ich glaube, in dem Moment, in dem Dinge ausgesprochen werden, werden sie wahr. Also okay. So ist das ja in Geschichten. Also ich glaube das immer. Also ich gehe auch wahnsinnig gerne in den Zirkus und ich mag Märchen und ich höre mir das an und in dem Moment werden sie wahr.
Okay. Interessanterweise heißt die Tochter von Lev, die dann später im Grunde die Tante von Eli ist, weil ihr Bruder Felix mit Francesca Eli zeugt. Also das ist sozusagen die familiäre Verbindung. Also Vera, die da über die Reling geht, wo auch immer sie dahin springt, heißt Vera, heißt es die Wahrheit, ist kein Zufall.
Wahrscheinlich nicht.
Vera springt da über die Reling und das merken der Vater und der Sohn, also der Bruder von Vera, die merken das später. Sie fahren erstmal mit dem Schiff weiter, weil sie das Schiff natürlich nicht aufhalten können bis nach Konstantinopel, also Istanbul, gehen dann aber wieder zurück, um sich auf die Suche nach Vera zu machen und rechnen das aus, wo könnte sie an Land gegangen sein, wenn sie sich denn hat retten können und kommen an einen Ort an der bulgarischen Schwarzmeerküste. Damals war da noch nicht viel los. Heute ist das ein beliebtes Feriengebiet. Varna ist so eine Stadt mit vielen Bettenburgen eigentlich. Wie war das damals und warum haben Sie die beiden dahin geschickt?
Naja, das ist ja an den Gestaden des Schwarzen Meeres und ich habe Eli auch mal ein bisschen so als Odysseus betrachtet. Ich glaube, was interessant ist, ist, dass der Goldstrand also ein palimpsesthafter Ort ist und diese verschiedenen Schichtungen und auch die uneingelösten Versprechen dieses Ortes, die haben mich interessiert. Damals in den 50er Jahren, also unter sowjetischer Besatzung, dann wurden sozialistische Feriensiedlungen gebaut, damit man aus dem Osten und aus dem Westen kamen Menschen zusammen, konnten dort Urlaub machen. Und das war natürlich dann das große Versprechen. Allen geht es gut, alle haben mehr Blick. Und in den 90er Jahren wurde das alles wieder abgerissen, ja, also im Grunde genommen ein uneingelöstes Versprechen, auch auf ideologischer Ebene. Und es wurden ganz schnell wiederum Hotels hochgezogen, die in so einer leicht turbokapitalistischen Verirrung dort dann einige Jahre herumstanden und jetzt auch wieder bröckeln. Und was mich interessiert hat, ist die Frage, wenn also diese verschiedenen Ideologien, wenn diese uneingelösten Versprechen, wenn das alles nichts trägt, was kommt denn jetzt? Also was ist dann die Zukunft, nachdem jetzt schon wieder diese Hotels bröckeln? Also man hat diesen Sozialismus, dann ist Bulgarien in den Kapitalismus verfallen und jetzt ist das ein Land wie so viele ehemals sozialistische Länder, die mit teilweise in katastrophalen gesellschaftlichen Problemen behaftet sind. Und das fand ich als Gegenmodell zu Rom. Ja, Rom, was eine Stadt, in der sich einfach, wenn man so will, eigentlich nichts verändert hat seit über 2000 Jahren. Deswegen hat mich dieser Goldstrand so gereizt.
Architektur spielt eine große Rolle in diesem Buch. Also Film spielt eine große Rolle, aber Architektur spielt auch eine sehr große Rolle. Und Sie denken auch über sozialistisches Bauen nach. Denn Felix, also der Sohn von Lev, die beiden, die sich dann da am Goldstrand niederlassen in Bulgarien, der wird Architekt. Was treibt ihn um? Was möchte er bauen? Möchte auch für den neuen Menschen bauen. Was ist das?
Naja, er hat eine Zukunftsvision. Er möchte Hotels bauen, die für alle zugänglich sind. Er möchte, dass alle im Grunde genommen gleich ohne Klassenschranken ihre Ferien verbringen können. Und davon ist er richtig besessen. Und ich habe mich orientiert an einer Architektin, sie heißt Stefka Georgieva, eine sehr interessante Person. Und zwar die erste Architektin als Frau, die wunderschöne Bauten in den 70er Jahren gebaut hat, in den 60er und 70er Jahren, die jetzt teilweise eben leider auch alle abgerissen werden, aber mit einer formvollendeten Ästhetik. Also man kann ja anhand von Architektur oder Kunstgeschichte oder auch eben Filmgeschichte natürlich auch immer die Zeit erzählen. Und da Eli auch ein bisschen ein Echo des 20. Jahrhunderts ist, war das für mich fast eine Notwendigkeit, dass ich auch in die Architekturgeschichte gehe, dass ich auch in die Filmgeschichte gehe.
Waren Sie selbst auch an der bulgarischen Schwarzmeerküste in Ferien?
Also es gibt wirklich einen biografischen Bezug, weil meine Großmutter, als wir ausgereist sind aus der Sowjetunion, ist sie da geblieben. Und ich habe sehr viele Sommerferien dort verbracht.
In Bulgarien.
In Bulgarien, ja, weil wir uns dort heimlich ganz konspirativ dann treffen konnten am Abend, weil es gab in der Sowjetunion keinen Individualtourismus, deswegen ist sie in der Gruppe gereist und aus dieser Gruppe durfte natürlich niemand erfahren, dass sie ihre Tochter und Enkeltochter aus dem Westen trifft und deswegen haben wir uns immer in der Dunkelheit irgendwo an diesem Goldstrand, damals war es der Goldstrand und der Sonnenstrand, den gibt es auch noch, haben wir uns getroffen. Und insofern habe ich sehr, sehr viele Sommerferien dort verbracht. Es war oft, ja, ein bisschen eintönig, wenn ich so daran zurückdenke.
Also Film, Architektur spielen eine große Rolle in Ihrem Roman. Interessant ja auch der Gegensatz zwischen dem sozialistischen Bauen, also das, was vielleicht heute als Platte auch etwas unmenschlich wirkt, aber damals auch den Schnörkel entgegengesetzt sein sollte. Und auf der anderen Seite natürlich Rom, wo es sehr, sehr viele Schnörkel gibt. Auch das ein starker Gegensatz, nicht wahr? Auch optischer Gegensatz.
Ja, absolut. Ja.
Wir hören jetzt gleich noch eine zweite Lesepassage. Und zwar, wie Eli eigentlich gezeugt wurde, wie es dazu kam, dass es Eli überhaupt gibt. Die bulgarische Seite, die russisch-ukrainisch-bulgarische Seite seiner Familie kennt er eigentlich nicht, weil er dort nicht aufgewachsen ist und es war im Grunde ein One-Night-Stand, das seine Mutter mit einem bulgarischen Architekten, nämlich Felix, hatte. Aber er kennt natürlich seine italienische Familie, in der er aufgewachsen ist. Und vielleicht erzählen wir kurz was zur italienischen Familie, damit wir die kennen. Genau, bevor wir wieder eine Lesepassage hören. Seine Mutter, Francesca, was ist das für eine Frau?
Naja, Francesca ist aufgewachsen bei ihren faschistischen Großeltern, also ihre Eltern, also Elis Großeltern, ihre Eltern, Omero und Giulia, beide Anhänger des Duce. Und im Alter von 18 Jahren schleicht sich Francesca irgendwann mal aus dem Haus und fährt mit den kommunistischen Genossen aus Italien nach Bulgarien, weil es da ein Austauschprojekt gibt in der Architektur. Und lernt Felix kennen. Sie wird schwanger, kommt zurück. Und was dann passiert ist, sie erzählt ihrem Sohn gar nichts. Also das heißt, in alle Richtungen ist die Imagination offen. Und für Eli ist das natürlich diese Leerstelle in seinem Leben, dieser abwesende Vater. Und deswegen kann er, weil er, glaube ich, über eine doch sehr interessante und intensive Fantasie verfügt, kann er das so wunderbar ausmalen. Und ich glaube, er malt natürlich auch das in diesen grellen und manchmal märchenhaften und abenteuerlichen Farben aus, diese Geschichte seines Vaters, um gegen diesen blinden Fleck anzukämpfen.
Genau, wir erleben ihn ja ganz viel bei seiner Dottoressa auf der Couch. Er spricht, er erzählt aber ganz viel Fantasien und ganz viel Filmideen, die er hat. Ne? Also das ist im Grunde sein imaginiertes Leben oder auch sein imaginiertes Herkommen oder das Leben seiner Vorfahren im Grunde. Aber jetzt hören wir mal, wie Eli eigentlich überhaupt entstand. Wie Sie sagten, seine Mutter Francesca ist in den 60ern eine junge Frau, die sich zu amüsieren versteht, ist auch immer sehr dramatisch geschminkt. Und sie fährt mit einigen Studenten, Genossenstudenten nach Bulgarien auf Exkursion, um die Architektur auch der sozialistischen Badeorte zu studieren.
Rom im Jahr 1960. Junge Leute knattern auf Mopeds herum, sitzen in Bars, diskutieren und feiern. Andere quälen sich durch ihren Alltag in den Randbezirken. Die Metropolitana wird eröffnet. Adriano Celentano tritt zum ersten Mal in einem Spielfilm auf und die Olympischen Sommerspiele beginnen. Die Gesellschaft ist zerrissen zwischen den alten Faschisten, den Kommunisten und jenen jungen Leuten, die sich von den Kommunisten verraten fühlen, weil diese, anstatt der Revolution endlich zum Durchbruch zu verhelfen, mit der Regierung kollaboriert und für eine Amnestie der faschistischen Verbrecher gestimmt haben. Das war das Rom der jungen Francesca, meiner Mutter, die ihre Kindheit im goldenen Käfig des Familienanwesens und unter der Obhut von Ammen und Privatlehrern verbracht hatte. Francesca liebte das Nachtleben, war fasziniert vom Geist der jungen Linken und geriet in den Bann kommunistischer Studenten. Mein Großvater, zeitlebens ein glühender Anhänger des Duce, schäumte. Ich dulde nicht, dass du dich mit diesen Leuten umgibst. Das ist Gesindel, ohne eine Spur von Ehre. Wäre es dir lieber, gab Francesca zurück, wenn ich in den sogenannten feinen Kreisen verkehrte und dort ein Ende fände wie Wilma Montesi? Sie erinnern sich an den Fall Montesi, an die junge Frau, die eines Morgens tot am Strand südlich von Ostia gefunden wurde. Das Ereignis lag schon zwar einige Jahre zurück, aber mein Großvater dachte immer noch mit Schaudern an die Skandale, die darauf folgten. Die Wut der Leute über Berichte und Gerüchte von Orgien und Korruption in den elitären Kreisen hatte schließlich sogar zum Rücktritt des Außenministers geführt. Vor allem jedoch die Erinnerung an das Bild der toten jungen Frau am Strand erschreckte Omero. Er verstummte und ließ Francesca ziehen. Tagsüber besuchte meine Mutter eine Schule für angehende Sekretärinnen und lernte Englisch. Abends zog sie durch die Bars. In ihrem Freundeskreis gab es den Architekturstudenten Domenico, der Francesca mit Vorträgen über ein neues postfaschistisches Bauen zugunsten der italienischen Arbeiterklasse für sich zu gewinnen suchte. Er verwendete erhebliche Mühe darauf, seine Vision einer architektonischen Synthese aus Neorealismo, Rationalismo und einer Architettura Organica anschaulich zu machen. Francesca indes ließ sich in die Arme eines etwas rüpelhaften Anarchisten fallen. Domenico jedoch gab nicht auf, schickte Blumen und gewann endlich mit einem abenteuerlichen Reiseplan Francescas Aufmerksamkeit. Er habe eine Einladung ins ferne Bulgarien an einen besonderen Ort an der Schwarzmeerküste, wo die dortigen Genossen im Begriff seien, ein Musterbeispiel sozialistischer Erholungsarchitektur zu erschaffen. Wenn Francesca wolle, könne sie ihn auf dieser Exkursion begleiten. Ihre Neugier war geweckt. Sie sagte zu und schlich sich an einem frühen Junimorgen, dem Tag der Abreise, aus dem Haus. Zu ihrem Glück reiste sie nicht allein mit dem eifrigen Domenico. Die Reisegruppe bestand aus einer ganzen Schar junger Architekten, die sich durch ihre Parteizugehörigkeit den bulgarischen Genossen anempfohlen hatten und sich nun am Flughafen von Campino einfanden. Sie flogen nach Sofia. Dann ging es mit dem Bus weiter in Richtung Küste. Vom Schaukeln des Busses eingelullt, waren die jungen Männer verstummt. Francesca sah aus dem Fenster, betrachtete die unbekannte Landschaft. Sie war die einzige Frau. Sie hatte nichts mit Architektur zu tun und sie war die einzige, die nicht in der Partei war. Es war nicht das erste Mal, dass sie Italien verließ, aber es schien ihr, als wäre sie noch nie so weit von zu Hause entfernt gewesen. Gegen Nachmittag erreichten sie ihr Ziel. Das Hotel Journalist lag weiß und schlank wie ein umgestürztes Ausrufezeichen in der bewaldeten Uferlandschaft. Domenico war begeistert von der Klarheit der Linien, von der Komposition aus Naturstein und weiß verputzten Beton, farbig akzentuiert durch ein Gesims aus roten Ziegeln. Beim Warten in der Lobby raunte er Francesca eine Lobrede auf die breit geschwungene Wendeltreppe ins Ohr. Ungefähr in diesem Moment muss mein Vater die Bühne betreten haben. Er kam sehr aufrecht, besagte Wendeltreppe herunter, trug einen hellen Sommeranzug und eine tadellos gebundene Krawatte. Nur sein Schopf erwehrte sich der Zurichtung zu einem Cary Grant-Scheitel und stand in drahtigen Locken nach allen Seiten ab. Er begrüßte die Gäste mit einer kleinen Ansprache, die er geduldig unterbrach, solange die Dolmetscherin an seiner Seite übersetzte. In einer dieser Pausen erblickte er Francesca. Natürlich weiß ich nicht, was im Kopf meines Vaters vorging, als er meine Mutter zum ersten Mal wahrnahm. Aber ich sehe vor mir, wie er ein wenig die Fassung verlor, wie er sich in seiner launigen Rede verhedderte, in der er Parallelen von den öffentlichen Thermen der antiken römischen Republik zu den Ferienstätten des modernen Sozialismus zog, einem Sozialismus, der ein neues Leben bedeutete, ein neues Licht, eine schöne und glänzende Zukunft. Er fasste sich wieder, indem er mit Dante endete. Eine mächtige Flamme entsteht aus einem winzigen Funken. Hier am Goldstrand werde man künftig pro Jahr 6 oder 7 Hotels bauen und einen Ort für die Vereinigung der Völker schaffen. Schließlich lud er die Gäste ein, vor dem Abendessen ein erfrischendes Bad im Meer zu nehmen. Er sah Francesca an und wurde rot.
Ja, das ist die Vereinigung der Völker am bulgarischen Goldstrand. Das nehmen Felix und Francesca wörtlich. Felix der Glückliche und die Freie, schöne Namen. 9 Monate später wird dann in Rom der kleine Eli geboren im neuen Roman von Katharina Polladian. Und das heißt auch, also in ihrem Roman, aber das heißt eben auch in der Fantasie von Eli, der dies alles erzählt, obwohl er es eigentlich gar nicht wissen kann, aber wie wir schon gehört haben, nichts ist wahrer als das Fantasierte. Ich heiße Katharina Borchert, Sie hören SWR Kultur, einen Mitschnitt aus dem Literaturhaus Stuttgart. Ja, Eli ist derjenige, der das alles erzählt. Der liegt da auf der Couch bei der Dottoressa. Wir hören sie am Ende ganz kurz, wenn sie ihn verabschiedet. Er liegt da also auf der Couch. Er geht 2-mal pro Woche zur Psychoanalyse. Warum eigentlich? Was ist eigentlich sein Problem?
Ach, der hat mehrere Probleme. Also, wir haben ja alle so unsere Probleme.
Das stimmt.
Ich glaube, man kann es auf verschiedenen Ebenen sehen. Man kann auch sagen, vielleicht ist er einsam. Er hat niemanden, der ihm zuhört. Er bezahlt sie dafür, dass sie ihm zuhört, einerseits. Und andererseits kann ich mir wirklich vorstellen, dass er das vielleicht auch als Akt der Selbstvergewisserung braucht. Weil was er auf der Couch tut, ist, er konstruiert sich, aber gleichzeitig dekonstruiert er sich ja selbst. Und es gibt bei Freud den Familienroman und da heißt es, eine Biografie ist eigentlich nur durch eine Geschichte, durch ein Narrativ zu begreifen. Und vielleicht nimmt er das dann wörtlich.
Nicht nur vielleicht, das nimmt er wörtlich. Und es ist auch eine Art von Dialog, interessanterweise, ne? So ein bisschen auch wie in Ihrem Film oder im Film von Marguerite Duras. Nee, eigentlich eher wie in Ihrem Film. Ein Dialog, die Dottoressa sagt im Grunde nicht viel. Es ist ein Monolog. Der so tut, als sei er in Dialog?
Naja, also am Ende sagt sie immer diesen vernichtenden Satz, unsere Zeit ist um. Und das ist natürlich, wenn man eine Therapie mal gemacht hat und dann ist man gerade dabei, irgendwie wirklich große Intimitäten auszubreiten und dann kommt dann plötzlich dieser Satz, unsere Zeit ist um. Das ist jedes Mal natürlich sehr schmerzhaft. Ja, ich weiß nicht, also sie ist auch grausam. Sie verleitet ihn zum Beispiel auch, hat schon längst mit dem Rauchen aufgehört, aber dann verführt sie ihn wieder dazu. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich habe mich oft gefragt, ich habe mir vorgestellt, sie sieht aus wie Anna Magnani.
Wie sieht Anna Magnani aus?
Schön.
Okay.
Ja, ist eine Schauspielerin und dunkle Haare und ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht. Und so habe ich mir sie mal vorgestellt, elegant, wie sie dann sitzt mit verschlagenen Beinen und sie trägt gelbe Pumps und manchmal so zinnoberrote Röcke und hört ihm zu und sagt dann immer diesen vernichtenden Satz, unsere Zeit ist um, Eli. Ja.
Ja, sie ist grausam, aber sie ist auf eine fröhliche Weise auch grausam. Sie macht auch manchmal einen Witz oder... Ich war ja zunächst ein bisschen erschrocken über eine Therapeutin. Immer wenn Therapien in Romanen vorkommen, dann schrecke ich zusammen. Denn ich finde psychotherapeutisches Vokabular so schematisch. Ich kann das irgendwie nicht gut haben. Außerdem möchte ich natürlich auch im Roman keine Figur erklärt bekommen. Ich möchte sie nicht analysiert bekommen und schon gar nicht geheilt. Aber das gibt's bei Ihnen auch gar nicht. Bei Ihnen gibt's so eine Art Psychoanalyse ohne Psychologie, ist mein Eindruck.
Naja, was heißt heilen? Ja, das ist ja auch so ein großes Wort. Ich weiß nicht, ob man nach einer Psychoanalyse geheilt wird. Ich glaube, die meisten nicht. Es ist ja eine Beschäftigung mit sich selbst. Und das ist in dem Roman ja auch keine Analyse im gängigen Sinne, so wie man das vielleicht sich vorstellt, sondern es hat ja auch viel Absurdität. Also zum Beispiel kommt irgendwann mal ein Paolo in die Therapiesitzung und legt sich neben Eli auf die Couch und hört ihm zu. Und klar kann man jetzt sagen, das ist jetzt das Es oder das Über-Ich, das weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Kamerad, jemand, der ihn nicht alleine lässt. Und ich fand diesen Gedanken schön, dass wenn man in einer Therapiesitzung über sich erzählt und plötzlich ist da jemand und man ist nicht allein mit seiner Geschichte. Das fand ich einen schönen Gedanken und deswegen ist Paolo auch jemand, der immer wieder auftaucht. Und die Dottoressa, ja, ich glaube, sie hat auch Humor. Also zwischendurch baut sie, glaube ich, auch Tomaten an und manchmal gibt es auch Schokoladenkuchen in der Sitzung. Manchmal geht sie auch einfach raus und am Ende besucht sie Eli sogar. Also natürlich alles Dinge, die in einer Psychoanalyse unmöglich sind.
Ja, es ist auf schöne Weise auch ein bisschen fantastisch, diese Therapiesituation. Ja. Ist Eli eigentlich ein schwacher Mann? Also er steht im Zentrum dieses Buchs. Er hat einige Frauen um sich herum oder hatte Frauen um sich herum, die sehr bestimmend waren und sich auch sehr gut entscheiden konnten, was ihr eigenes Leben angeht. Also Francesca, seine Mutter, macht im Grunde, was sie will. Dann hatte er eine Frau, Jenny, eine Deutsche, die hatte irgendwann auch die Nase voll von ihm, weil er irgendwie nicht zu Potte kam, keine Zeit hatte, sich nicht gekümmert hat. Und nahm dann auch die gemeinsame Tochter, die auch Vera heißt, mit nach Deutschland. Die sind dann weg. Denen geht's da jetzt gut. Und die Dottoressa ist auch immer so ein bisschen grob eigentlich. Und Eli, was ist mit dem?
Ach, ich will den gar nicht so bewerten. Ein schwacher Mann ist das, glaube ich, nicht. Er ist hilflos. Ich glaube, er hat eine unbedingte Liebe zur Kunst. Und natürlich kann man auch sagen, das ist wirklich auch ein feministischer Roman. Weil da liegt ein Mann auf der Couch und ein bisschen in Oblomowscher Manier betreibt er eine Rückschau und ist umringt von lauter sehr starken Frauen. Also seine Mutter, dann die Dottoressa und seine Tochter, die wirklich also Erinnerungsarbeit betreibt. Sie arbeitet in der Gedenkstätte Sachsenhausen und macht dort Führungen in italienischer Sprache und wirft ihm natürlich vor, er ist jemand, der an seiner Privilegiertheit zugrunde geht. Das kann man natürlich so sehen, aber ich mag ihn trotzdem.
Wenn Sie jetzt schon die Gedenkstätte Sachsenhausen in Oranienburg bei Berlin erwähnt haben, dann lassen Sie uns doch die letzte Lesepassage hören. Darin gibt Vera, die Tochter, dann eben Führungen später und Eli nimmt an einer Führung teil und auch davon erzählt er in einer Therapiesitzung.
Ja, man muss sagen, dass Vera irgendwann mal den Kontakt abgebrochen hat zu ihrem Vater und er will das nicht so richtig akzeptieren und besucht sie dann trotzdem in Deutschland. Es war ein Spätsommernachmittag und wir fuhren durch Alleen unter Baumkronen dahin. Was für ein fettes Grün es dort gab, von so einem Grün können wir nur träumen, Dottoressa. Soweit das Auge reicht, nur Wiesen und Felder, hier und da ein Traktor, dort ein Reh, Hasen. Ich streckte meinen Kopf in den Fahrtwind und schrie auf Deutsch, fetter Grüne, du Laub. Vera wollte wissen, ob ich auf dem Flug getrunken hätte, aber ich war einfach nur froh, Dottoressa.
Vera führte mich in ein Gartencafé, wo Quarkkuchen und große Tassen mit sehr heißem Kaffee serviert wurden. Wir saßen unter einem Baldachin aus belaubten Zweigen und von allen Seiten wuchsen uns saftig grüne Blätter entgegen. Ich fragte Vera nach den Namen der Bäume, Eichen, Linden, Buchen. Es waren fantastische Bäume. Eli, Sie haben berichtet, dass Ihre Tochter in einer KZ-Gedenkstätte arbeitet. Sind Sie dort gewesen? Ja, ich habe eine ihrer Führungen gemacht. Die Gruppe bestand aus 3 Frauen und mir. Die Jüngste hatte ihren Säugling dabei und hielt sich am Kinderwagen fest. Ich schaute in das blasse Gesicht des Kindes, den jämmerlich verzogenen Mund und die geschlossenen, durchsichtigen Lider. Mir erschien es seltsam, dass dieses hilflose Geschöpf an diesem Ort war. Und mich ergriff die Angst, dass Veras Worte bis in das schlafende Bewusstsein des Kindes dringen könnten. Die Älteste wich nicht von meiner Seite und nutzte jede Pause in Veras Vortrag, besonders auf den Wegen von einer Station zur nächsten, um von sich zu erzählen. So erfuhr ich, dass die Gruppe aus Bologna kam und die 3 Schwestern waren. Die Frau schlenderte, als spaziere sie, über die Via Vittoria und fragte mich nach meiner Meinung zu ihrer neuen Brille, deren Kauf ihr berichtenswert erschien. Offenbar hatten alle Angebote des Optikers nicht ihren Erwartungen entsprochen, bis dieser endlich die Brillengestelle beiseite geschoben und erklärt hatte, er stamme aus Lucerna, einem Ort auf dem südlichen Ausläufer der Hochebene von Lavarone und nicht weit vom Passo Vecena. Zur Zeit seiner Kindheit seien dort nicht mehr als 240 Seelen heimisch gewesen, die sich im Februar samt und sonders zur Fastnacht verkleidet hätten. Seine Mutter habe ihm einen Umhang genäht, der mit Gänsefedern verziert war, und auf dem Kopf habe er eine Mütze aus Hasenfell getragen. In diesem Aufzug sei er durch die Gassen gelaufen und habe gerufen, aus dem Weg, hier komme ich, Vico. Seine Aufgabe sei es gewesen, den Menschen Angst einzujagen, damit sie die eigentlichen Schrecken vergessen. Aus dem Weg, hier komme ich, Vico. Wir überquerten den ehemaligen Appellplatz, eine schier endlose, mit grauem Schotter bedeckte Fläche. In der Mitte des Platzes wachte der Säugling auf und schrie. Sein Geschrei schallte über das ganze Gelände und es entstand eine dieser überdehnten Sekunden, in der eine Ordnung aufhört und keine neue beginnt. Ich schaute zu meiner Tochter, sah, mit welcher Fassung sie all das ertrug. Mehr noch erstaunte mich, dass sie so lebendig aussah. Sie war ein echter Mensch, der ganz unabhängig von mir existierte. Später saßen wir beisammen und ich suchte nach Worten. Ich habe mal einen Schnittmeister gekannt, Dottoressa, der behauptete, er könne bewegte Filmbilder nicht mehr ertragen, weil er jedes der 24 Einzelbilder pro Sekunde sehe. Bei mir war das Gegenteil der Fall. Ich sah alles gleichzeitig und konnte nichts mehr auseinanderhalten. Ich wollte alles auf einmal sagen, blieb aber stumm, denn meine Gedanken überlagerten sich wie ein Film, dessen Einzelbilder alle gleichzeitig auf die Leinwand projiziert werden. Vera sagte in die Stille, sie habe viel über meinen Film nachgedacht. Sie sagte, vielleicht müssen Geschichten nicht zu Ende erzählt werden, wir müssen sie nur weiterleben und weitertragen. Das ist ein schöner Satz zum Abschluss, Eli. Unsere Zeit ist um. Er setzt sich auf, schaut sich ungläubig im Zimmer um, schließt die Augen. Langsam, jede Silbe betonend, fragt er, unsere Zeit ist um, Dottoressa? So lautet unsere Vereinbarung, Eli. 40 Sitzungen, diese war die letzte. An dieser Stelle soll es einfach vorbei sein mit unseren Zusammenkünften? So ist es. Eli wendet sich Paolo zu, legt die Stirn an die seine. Er wird hier sitzen, Stirn an Stirn mit Paolo, bis die Dottoressa erneut den vernichtenden Satz sagen wird, unsere Zeit ist um. Die Dottoressa hat das Zimmer bereits verlassen. Durch die offene Tür zur Teeküche hört Eli das Klappern von Geschirr und das Rauschen des Wasserkochers. Zögernd erhebt er sich, verlässt zusammen mit Paolo die Praxis. Auf Wiedersehen, Dottoressa. Auf Wiedersehen, Eli, schallt es fröhlich aus der Küche.
Dankeschön, Katharina Pollard-Jahn. Eine Lesung aus Goldstrand im Literaturhaus Stuttgart und auf SWR Kultur. Ja, das ist die letzte Therapiesitzung, aber damit ist der Roman noch nicht vorbei. Da kommt noch einiges hinterher. Jetzt haben wir von der Gedenkstätte Sachsenhausen gehört, ehemaliges KZ. Osten und Westen spielen in Ihrem Roman eine große Rolle. Kommunismus und Faschismus in Italien und in Deutschland klingt jetzt hier auch über die Gedenkstätte mit an, in enger Verflechtung. Wir haben einen italienischen Regisseur namens Eli, der da auf der Couch liegt und die Geschichten erzählt oder auch ersinnt. 1989 wird seine Tochter geboren, die Vera heißt, die haben wir schon kennengelernt. Und Sie schreiben, das ist just der Moment, als die Dualität der Weltordnung zerstob in Konfetti, also Ost und West. Das ist der Moment, in dem Vera geboren wurde. Worum geht es in Ihrem Roman? Ist dies auch in allererster Linie eine Erzählung über die großen und auch grausamen Systeme des 20. Jahrhunderts?
Ja, auch, natürlich. Das ist natürlich etwas, was mich, ich glaube, in allen meinen Büchern umtreibt.
Ja.
Ja, und auch immer natürlich die Frage, was soll man denn tun? Also wie soll man diese Realität, in der wir leben, begreifen? Und ich glaube, das ist auch für mich also interessant gewesen in der Beziehung von Eli zu seiner Tochter, die auch die ersten Jahre in Rom aufgewachsen ist und die ihrem Vater natürlich sehr vieles vorwirft. Also Eli lebt immer noch in der Villa seiner Großeltern. Er hat sich eigentlich nicht emanzipiert. Und was sie aber tut, ist, sie zieht nach Deutschland und arbeitet ernsthaft und gewissenhaft mit Erinnerungsarbeit.
Der Roman setzt einerseits viel Analysekraft voraus, kommt dann aber sehr leicht und geradezu bunt daher. In welchem Zustand schreiben Sie selbst so ein Buch?
Ich glaube, im Zustand der absoluten Nüchternheit.
Ja.
Ich kann das gar nicht sagen. Ich glaube, ich arbeite sehr kontrolliert und mit großer Konzentration. Ich denke, deswegen sind vielleicht meine Bücher auch sehr kurz. Also es gibt ja diesen schönen Satz, ein Text ist immer das, was er erzählt, aber ein Text ist vor allem auch das, was er nicht erzählt. Und das, was in diesen Zwischenlagen stattfindet, das interessiert mich. Und das kriege ich aber nur durch ein sehr konzentriertes Arbeiten, indem ich erstmal viel schreibe und dann versuche zu reduzieren und nur noch eigentlich stehen zu lassen, was ich für als Essenz für wichtig halte, damit ein emanzipatorisches Lesen möglich ist. Und das ist mir sehr wichtig, also weil ich einerseits natürlich die mimetische Verschmelzung auch suche. Also ich möchte Figuren erfinden, mit denen man sich auch identifizieren kann, also auch emotional, an die man sich annähern kann. Aber gleichzeitig finde ich das immer sehr interessant, wenn man die Brechtsche Verfremdung hat. Ja, etwas, was man von außen betrachten kann. Und vielleicht in diesem Dazwischen findet dann vielleicht etwas statt, was dann wieder eine dritte Ebene darstellt. Und wenn das gelingt, freue ich mich.
Und das Streichen tut Ihnen dann im Grunde auch nicht weh, weil Sie es eher als eine Art von Verdichtung...
Doch, das tut mir sehr weh.
Ja.
Aber ich habe eine Kiste der guten Gedanken und da kommt das alles rein.
Jetzt ist Goldstrand fertig, Sie stellen es vor. Der neue Roman von Katharina Polladian. Erschienen ist er, wie auch Ihre letzten Bücher, im Fischer Verlag. Und ich bedanke mich, Katharina Polladian, dafür, dass Sie heute Abend hier im Literaturhaus Stuttgart waren. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr.